Frisuren kommen und gehen, aber eine Glatze, die bleibt. Das, Dirk, ist ein Zitat von Kabarettisten Jürgen Malzheimer. Und ich glaube, so richtig ernst gemeint hat er das wahrscheinlich nicht, oder?
Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt, ob man wirklich nichts gegen eine Glatze tun kann. Aber darüber können wir uns heute ja gut, gerne und ausführlich unterhalten.
Und das machen wir in der neuen Folge der Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in ihren besten Jahren. Und ganz ehrlich, Dirk, in den besten Jahren guckt man ja immer häufiger in den Spiegel und denkt sich, irgendwie liegen die Haare heute aber nicht so richtig gut.
Ja, und man versucht natürlich das ein oder andere Mal sich selbst zu belügen, redet sich ein, sie liegen doch nicht so schlecht. Oder man stellt fest, man hat gar nicht mehr so viel Haare, die liegen können. Und genau über dieses Thema wollen wir uns heute unterhalten mit Dr. Frank Neidl. Hallo Frank und schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Freut mich, Frank, dass ihr da seid.
Hallo. Ja, freut uns.
So, jetzt wollen wir natürlich erstmal hören, wer ist eigentlich dieser Dr. Frank Neidl? Das Berufsleben von Dr. Frank Neidl ist eine haarige Angelegenheit. Der Chirurg hat sich bereits 1989 auf Eigenhaartransplantationen fokussiert und in seiner Spezialpraxis in Düsseldorf und der Schweiz am Bodensee mehr als 12.000 Haartransplantationen durchgeführt. Er ist ein international gefragter Haarverpflanzer und als führende Kraft verschiedener Verbände seit vielen Jahren auch die Stimme der Haartransplantation. Ob eine Haartransplantation nur kosmetischer Schnickschnack ist oder tatsächlich zum Gamechanger werden kann? Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Dr. Frank Neidl.
Frank, wie viel Haare verpflanzt du an einem ganz normalen Arbeitstag?
Naja, das ist unterschiedlich. Bei großen Flächen natürlich richtig viel. So 5.000 bis 6.000 Haare sind das schon.
Pro und Patient
bei,
dann?
Ja, und bei kleineren Flächen natürlich entsprechend weniger. Ne? Mhm. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Situation individuell ist. Deswegen ist immer wichtig, dass man das vorher beurteilt. Dann kann man schon genaueres sagen und Schätzungen sind dann nicht so gefragt, denn der Patient will ja auch eine gewisse Sicherheit haben, wenn er zu mir kommt.
Die Situation vorher, meint das die Haarsituation oder auch die Motivation, weshalb man eine Haartransplantation wünscht? Das können ja kosmetische Gründe sein. Ich habe eigentlich schon relativ viel Haare, aber ich will es halt noch voluminöser, noch doller haben. Oder ich habe vielleicht sogar psychische Probleme. Ich kann mir vorstellen, wenn man nach einer Krankheit Haarausfall hat und die kommen nicht mehr richtig wieder, dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn es nur um Kosmetik geht.
Ja, das stimmt. Aber die meisten kommen natürlich aus kosmetischen und aus ästhetischen Gründen. Ne? Psychisch, ja. Das gibt auch ein Mann nicht so schnell zu, dass er sagt, ich war schon 10 Jahre beim Psychiater und jetzt komme ich endlich mal hierher wegen meiner Haare. Nö, das sind ganz, die meisten Männer, die hier auf dem Stuhl sitzen, die sagen, also psychisch bin ich in Ordnung, ich brauche nur wieder ein paar neue Haare, damit ich wieder besser aussehe. Und das ist doch in Ordnung. Ne? Die Frauen schminken sich, sehen hübsch aus, schöne Kleider. Was haben wir Männer denn als Schmuck? Ne? Nicht viel, unsere Haare. Ne? Mhm. Und deswegen, das haben die Männer erkannt. Und deswegen kommen die, ne? Scharenweise.
Im Prinzip machst du ja Menschen glücklich indirekt damit auch,
ja,
oder? Steigerst das Selbstbewusstsein? Also die Menschen gehen mit einem anderen Gefühl raus aus deinen Praxen, als sie reingehen.
Ja, natürlich. Na, in dem Moment, wenn sie rausgehen, sind sie frisch operiert, da sieht man noch gar nichts. Ne? Also da gehen sie zweifelnd raus und sagen, na, hoffentlich funktioniert das, wofür ich so viel Geld ausgegeben habe, ne?
Ich muss da was Positives vermerken. Wir sind gerade eben in der Praxis unterwegs gewesen und da kam ein Patient und der wirkte wirklich sehr glücklich. Also der hat zu uns gesagt, wow.
Ja, der ist schon zweimal operiert, weil der eine riesen Glatze hatte. Und das war mit einer OP gar nicht zu bewältigen. Ne? Da, eine OP dauert so in der Regel 6 bis 8 Stunden und dann ist auch die Belastbarkeit meiner Patienten am Ende. Und bei so großen Flächen soll ja richtig gut werden, muss man dann vielleicht 2 Behandlungen machen. Und der hatte eben schon 2 Behandlungen.
Also bei ihm war es auch so, das waren vielleicht keine psychischen Gründe, die ihn hergetrieben haben, aber seine Psyche ist jetzt gestärkt. Also das habe ich eindeutig auch als Laie gespürt. Der kommt mit einer ganz anderen Einstellung zu sich selbst jetzt hier aus dieser Praxis raus, als er reingegangen ist.
Ja, natürlich. Also ich habe Leute erlebt, die waren arbeitslos und sagen, mit Haaren bin ich zum Arbeitsamt, habe sofort einen Job gekriegt. Ne? Also das gibt's alles. Und er ist natürlich auch einfach positiv, weil er sagt, das ist das, was ich mir gewünscht habe und das ist realisiert worden. Ne? Und ich fühle mich 10 Jahre jünger und jetzt sehe ich auch wieder 10 Jahre jünger optisch aus.
Es gibt aber auch Frauen, ne, die hierher kommen und Haare.
Seit über 30 Jahren mache ich das und so ziemlich konstant ist die Zahl der Frauen, beträgt die Zahl 15% an unserem Klientel.
Guck
nicht,
mal.
Weil viele Frauen keine Probleme haben, sondern weil nicht, leider nicht jede Frau, die arg Probleme hat, operiert werden kann.
Ja.
Ne, viele Frauen haben überall dünnes Haar und wenn ich dünnes Haar zu dünnem Haar verpflanze, bleibt es im Resultat dünn.
Ja.
Und dann sind die armen Frauen nicht zufrieden und dann muss ich die leider wegschicken und sagen, das wird nichts bei Ihnen und sind dann zwar traurig, aber am Ende verstehen sie das.
Ne? Also ich hab auch dünnes Haar, ja, und das nervt
mich
manchmal.
Du hast wenig
Haar. Ja, darauf
werde
ich auch noch zu sprechen kommen. Danke, dass du es gleich sofort auf diese Ebene führst, ja. Aber ich habe wirklich dünnes Haar. Mich nervt das auch, wenn wir waren zum Beispiel hier gerade unten und haben noch ein bisschen was aufgezeichnet und da kam so ein kurzer Windstoß und sofort fluckt es alles in alle Richtungen. Mhm. Habe ich mit diesem Haar dann schlechtere Chancen auf Erfolg im Vergleich zu jetzt dickem Haar, wie es der Dirk beispielsweise
neben
mir hat?
Denn wenn wir genau hinschauen bei dir, am Hinterkopf ist das Haar dick und du hast auch tolle Barthaare und alles das geht heutzutage zu transplantieren und wenn man das gut mischt und gut verteilt, dann wird das richtig gut.
Kann man im Prinzip von jeder Körperstelle aus Haare transplantieren?
Kann man, aber sieht schlecht aus. Ne?
Ja.
Also ich sag mal so, wenn du da ein Brusthaar verpflanzt, das wächst maximal 2 Zentimeter. Was willst du mit dem Haar auf dem Kopf, was maximal 2 Zentimeter lang ist? Kannst du keine Frisur mitmachen. Währenddessen ein Barthaar, natürlich, wir erinnern uns an den Weihnachtsmann, dicker Rauschebart. Barthaar wächst richtig schön lang, meanderförmig, also nicht nur so gerade, sondern auch leicht wellig und deckt dadurch natürlich richtig viel Kahlfläche ab. Deswegen, das sieht super gut aus. Aber wir nehmen Barthaare nicht für die Haarlinie. Das würde auffällig sein. Aber gerade wie bei dem glücklichen Patienten, den wir gerade getroffen haben, ne, der hat halt nicht mehr so viel Spenderhaare im Haarkranz, weil wir dem schon bei seiner Riesenglatze 2-mal operiert haben. Mhm. Und irgendwann geht dann nichts mehr umzuverteilen. Haarverpflanzung ist ja Umverteilung.
Ja.
Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, wir könnten so als Bodendecker hinten noch ein paar Barthaare reinsetzen. Und da war er einverstanden und das ging super. Und vor allen Dingen heilt das ganz schnell ab. Natürlich, klar, die Männer haben Angst, wenn man sagt, Barthaar, um Gottes Willen, das sieht ja jeder. Aber wir machen das so, dass das überhaupt nicht zu sehen ist.
Wie viele Haare musst du denn effektiv dann rausnehmen an der Stelle? Also über wie viel reden wir da konkret? Sind das ein paar, sind das ein paar hundert?
Also ich nehme die Haare ja nicht an den Wangen und am Kinn raus, wo jeder hinschaut, sondern hinterm Kinnvorsprung, wo eigentlich gar keiner hinguckt.
Okay, also hier unten, wo es unsauber aussieht, wenn man sich nicht rasiert
beispielsweise. Genau, ne? Und dann sagen die Leute, ach, da will ich mir gar nicht so rasieren, das ist ja ganz super.
Ja.
Und dann kriegen wir so 500 bis 1000 Transplantate mit 1 bis 2 Haaren drin raus.
Mit 1 bis 2 Haaren.
Das ist schon gut, ne? Kommt natürlich auch auf den Bart an. Ne?
Ja.
Es gibt Männer, die also gerade so hellblondes Haar und ganz dünnes, feines Haar, die gar keinen Bart haben.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gefragt.
Natürlich nicht, ne?
Also hast du mal einen Fall, wo jemand kam, der schon komplette Glatze hatte, gar keinen Bartwuchs und der sagt, ich hätte aber gern überall wieder Haare.
Nee, das weiß er ja selber, dass das nicht geht.
Ja.
Das Toupet war früher ja auch Thema, auch bei Männern. Ich kann mich an meine Jugend erinnern, da gab es schon einige Leute, die sind da mit dem Hut durch die Gegend gelaufen. Es gibt auch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob sich jemand von unseren Hörerinnen und Hörern daran erinnert, es gab mal einen Fußballer, Horst Köppel. Und der spielte beim VfB Stuttgart seinerzeit, der hatte eine Glatze und der hat dann einen Werbevertrag gemacht über ein Toupet, das er tragen musste für 4 Jahre. Ja. Und nach kurzer Zeit hat er gemerkt, Mensch, mit diesem Hut, da schwitze ich wie verrückt, ich will es loswerden, hat aber einen Vertrag mit Konventionalstrafe. Also das ging nicht, der musste 4 Jahre mit diesem Hut durch die Gegend laufen, weil es ihm zu teuer war, ihn abzunehmen.
Ja, wann war das? 70er.
Das war so, genau, Anfang der 70er Jahre.
Sehr gut. Sehr gut.
Und der hat auch gesagt, vor jedem Spiel, weil der sollte auch unterschiedliche Frisuren dann tragen, hätte es 3,5 Stunden gedauert, dieses Toupet einzuflechten. Also inwiefern ist das nur noch für Historiker interessant und haben wir heute eine andere Situation?
Ja, das war schon damals brutal, das muss ich echt sagen. Ne? Und das hat auch fast jeder dann bemerkt und gesehen. Die waren einfach von der Technik nicht gut gemacht. Heute gibt es Haarteile, Toupets, Haarweaving, das ist toll. Da siehst du keinen Unterschied mehr, ob es original oder richtig ist. Gerade war letztens eine Fernsehshow auf einem Privatsender, wo halt da Leute raten sollten, ob das echtes Haar ist oder irgendwie künstlich. Haarverpflanzung, Toupet oder...
Lagen alle daneben wahrscheinlich.
Richtig, die haben alle getippt, ist alles echt und es waren
Haarteile. Jetzt redest du eigentlich auch für das Toupet.
Ja, sicher.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Haarverpflanzung und Toupet und wann würdest du wozu raten?
Das muss der Patient selber entscheiden, der Betroffene. Ne? Toupet ist natürlich musste alle ein, zwei Jahre immer wieder hin, nachweben, neues Toupet anfertigen, hoher Pflegeaufwand, bist wie mit einer Nabelschnur mit dem Friseur verbunden, das bist bei mir nicht. Ne? Du kriegst da einmal deine Haare eingesetzt und dann hast du lebenslang schön natürlichen Haarwuchs und gut ist. Und wenn der Haarausfall weitergeht, kommst du vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal. Aber Toupet ist eben eine Dienstleistung, die du lebenslang gegen Geld in Anspruch nehmen musst.
Geld ist ein gutes Stichwort. Was kostet denn so eine durchschnittliche Haartransplantation hier? Wenn jetzt zum Beispiel Phil sagen würde, ich will das machen, was muss er investieren?
Naja, der hat ja hinten auch noch eine Landefläche. Ne?
Ich habe so ein bisschen Frankfurter Kranz, sagt man.
Ja, sehr schön.
Guck mal, ich setze sogar den Kopfhörer ab, dann kannst du nochmal...
Aber es ist nicht hoffnungslos. Wird gut.
Danke.
Phil, alles wird gut. Der Besuch hier hat sich gelohnt.
Es gibt noch Hoffnung.
Ja, aber für so eine Fläche, wir müssen ja auch dann überlegen, ob wir nicht vorne die Geheimratsecken gleich ein bisschen, wenn wir einmal dran sind. Ne? Die Geheimratsecken
jetzt verstärken.
Heute bekomme also ich knallhart
teuer.
Die Wahrheit serviert.
Naja, ist so. Ne? Und dann, weil wenn du früh rasierst dich, wenn du dich rasierst, ne? Oder wenn du Zähne putzt, und du siehst dann einen richtig schönen Haaransatz mit kräftigem Haar, kriegst du gute Laune. Ne? Ja. Da hinten auf der Tonsur musst du ja erstmal mit zwei Spiegeln hantieren, dass du überhaupt was siehst.
Ja, klar.
Deswegen empfehle ich immer meinen Patienten, Wichtigstes ist vorne. Priorität hat der vordere Bereich. Ne? Und das machen wir natürlich dann zum Beispiel bei dir in Kombination, dass wir vorne und auch hinten natürlich welche reinsetzen. Und das ist dann schon eine richtig große Behandlung.
Heißt, musst du finanziell?
10.000, 9.000 bis 10.000 musst du rechnen. Ne?
Ja.
Na gut, okay. Bei dir ist auch viel zu tun. Also das ist klar, dass das teuer ist.
Ja, viel Haare,
viel Geld. Du hast ja leicht reden, ne? Guck dir den Dirk an.
Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist ja auch hier, ich habe beispielsweise, wir haben da im Wind vorhin eine Aufnahme gemacht und da kam der Wind und da war ich etwas enttäuscht von der Aufnahme, weil man schon gesehen hat, da sind doch mittlerweile viele Geheimratsecken da. Es ist hinten ein bisschen weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass das perfekt ist, auch nur im Ansatz. Kann man auch in meinem Alter, also ich bin über der 60 und habe so diesen normalen Haarausfall, der natürlich jetzt stärker wird, kann man da auch was machen oder ist das eher zu spät?
Geht in jedem Alter. Mein ältester Patient war 82, der hatte so eine Schüttellähmung, wie man sagt, Morbus Parkinson, in der Fachsprache, ne? Und hat also so gezittert und ist kaum noch rausgekommen und hat gesagt, das Einzige, was ich mir wünsche, bevor ich sterbe, ist, dass wenn ich früh im Spiegel schaue, wieder gute Laune bekomme. Das würde mich aufbauen. Könnt ihr mir nicht noch Haare verpflanzen? Und obwohl das sehr wackelig war, die Operation, weil der eben ganz schwer zu beruhigen war, ist er total glücklich und ist zweimal gekommen.
Wie lange dauert das eigentlich? Also wenn jetzt heute einer kommt, wie ich, und sagt, hier, schau dir doch, lieber Frank, mal meine Haare an, was kann man da machen? Dann komme ich einmal, da guckst du das an. Und wie ist dann der Prozessverlauf?
Ja, wir machen ein Beratungsgespräch. Du willst natürlich wissen, wie geht das? Wie sehe ich hinterher aus? Wann kann ich wieder unter die Leute gehen?
Ja. Kann man das animieren?
Also was kostet es? Und so weiter. Und dann zeigen wir viele Vorher-Nachher-Bilder und auch so Fotos vom Heilungsverlauf, wie das nach einer Woche aussieht, nach zwei Wochen und so weiter.
Wann kann
so
ich denn wieder unter Leute?
Nächsten Tag schon, mit einer Baseballkappe auf dem Kopf.
Und wann wieder mit meiner
Kappe? Ohne Kappe kannst du nach 7 bis 10 Tagen. Das heilt sehr schnell ab.
Wenn du aus der Türkei nach Hause fliegst, hast du ja das Gefühl, die haben alle irgendwie einen kleinen Igel auf dem Kopf.
Die haben, wenn du da fliegst, siehst du erstmal in Istanbul auf dem Airport in jedem Flieger, der nach Deutschland geht, 10 Leute mit dem Kopf verbanden. Ne?
Die Turkish Airlines. Ne?
Und klar, wenn die dann den Verband abhaben und sich zeigen, dann zeigt sich auch, dass in der Türkei 800 nicht lizenzierte Schwarzkliniken gibt, die halt nicht so gute Qualität bringen.
Sind das Ärzte?
Nein, das sind teilweise nur angelernte Schwestern, sind gar keine Ärzte.
Müssen das hier Ärzte sein? Oder
ja,
kann man
sicher.
Das auch? Also hier müssen es Ärzte sein.
Ja, aber hier gibt es natürlich auch so Flying Teams aus der Türkei, die sich dann hier den Ärzten anbieten und für manche Ärzte hier die Operationen komplett machen. Ne? Und der Arzt sagt, ich bin hier der Operateur, machen nur die Betäubung, den Rest machen die Türken.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, in der Türkei darfst du mit Vorher-Nachher-Bildern werben, bei Haartransplantationen, bei uns nicht.
Mhm.
Dazu kommt dieser krasse Preisunterschied, ja, zwischen hier und dort. Inwiefern ist das ein Wettbewerbsnachteil auch für euch?
Das ist ein großer Wettbewerbsnachteil. Wir dürfen ja nicht werben mit Vorher-Nachher-Fotos. Ne? In der Schweiz ist es erlaubt, deswegen, wenn du auf meine Schweizer Homepage gehst, dann kannst du meine Vorher-Nachher-Fotos schon anschauen. Aber in Deutschland haben die plastischen Chirurgen als in einer Zeit, wo die Fettabsaugung gerade so en vogue war und als das neu war und viele Privatkliniken tolle Resultate hatten, haben sich die plastischen Chirurgen geärgert und haben gesagt, ja, wir haben aber keine Zeit, so schöne Fotos zu machen, weil wir sind hier im Klinikbetrieb und das können wir nicht. Und da haben die das tatsächlich geschafft, über das Gesetz halt festzulegen, dass keine Vorher-Nachher-Fotos gezeigt werden dürfen. Aha. Das ist natürlich eine extreme Wettbewerbsverzerrung und völlig ungerecht. Aber so ist es nun mal, ne? Und die Türken zum Beispiel, die dürfen alles zeigen, die dürfen werben, die dürfen bei Instagram was.
Ne? Also, wie viel billiger ist die OP
das ich auch
ungefähr in der Türkei?
Ja, also es wird mit Lockangeboten geworben. Ne? Da sagt man ab 2.500 Euro oder noch billiger im Sommer mit Flug und so weiter. Das ist dann vor Ort auch ein bisschen teurer. Ne? Also da kommt man dann hin und dann heißt es, naja, aber bei der Situation müssen wir ein paar mehr reinsetzen, kostet 5 oder 4. Ne? Also so viel billiger ist es nicht, aber ich könnte sagen, ein Drittel bis zur Hälfte.
Ich habe oft erlebt beim Friseur, wenn ich beim Friseur war, das ist eine relativ einfache Angelegenheit, dass insbesondere Damen kamen und gesagt haben, hier, das gefällt mir nicht, da muss man nochmal nachbessern, das hast du schlecht gemacht, lieber Friseur. Kommt das hier auch vor häufiger, dass die Leute sagen, irgendwie habe ich mir das anders auf meinem Kopf vorgestellt?
Nein, kaum. Denn wir klären die richtig ehrlich auf und die wissen, was sie erwartet. Und dann muss ich auch sagen, wir Ärzte können keine Zufriedenheitsgarantie geben. Ne? Ich kann nur garantieren, dass die Haare alle wachsen. Und wenn das nicht funktioniert, kriegen sie Geld zurück. Musste ich noch nie machen in 30 Jahren, hat immer geklappt. Ne? Aber wie man hier drin, innen zufrieden ist, ne? Es gibt Leute, die sind immer noch unzufrieden mit sich. Ob sie jetzt nur volle Haare haben oder nicht.
Wie sieht das eigentlich mit der Haarfarbe aus? Ich habe ja beispielsweise vorne eine andere Haarfarbe als dort, wo die Haare rausgenommen würden. Punkt eins.
Wirkt positiv aus. Siehst du jünger aus?
Wie immer. Also werden sie dunkler dann.
In dieser George Clooney-Farbe, für die er heute schon Komplimente hier bekommen hat.
Nein, es gibt eine gute Mischung natürlich, ne? Weil das sind ja noch deine jetzt vorhandenen Haare. Wir setzen dann, und das ist auch der Grund, weswegen es bei uns schon relativ teuer ist, weil wir nie isoliert nur zum Beispiel die Geheimratsecken und die Haarlinie operieren. Stell dir vor, das haben wir früher gemacht, da haben wir aber unsere Lehren daraus gezogen. Wir operieren das hier vorne, machen nicht so viel Transplantate rein, ist auch schön billig. Und nach 5 Jahren fallen dir dahinter die Haare aus. Da hast du hier vorne so eine Hecke stehen.
Ja, sieht furchtbar aus.
Und dahinter ein Loch. Ja. Will doch keiner. Deswegen machen wir ein ganzheitliches Konzept. Ist zwar teurer, aber sinnvoller. Denn auch bei dir würden wir nicht nur die Linie und die Ecken so ein bisschen machen, sondern den ganzen vorderen Bereich schon prophylaktisch.
Das ist natürlich eine Mammutaufgabe dann bei dir.
Naja, sowieso, ne? Aber
ich gehe jetzt heute, das reicht mir hier mit euch.
Nein, aber der ist positiv und ich sag mal, eigentlich braucht er es nicht. Er ist so ein netter Kerl, hat gutes Selbstbewusstsein. Und von 10 Männern, ne, die in Frage kämen für haarerhaltende Maßnahmen, ne, Verpflanzung oder OP oder was auch immer, macht's einer.
Ja. Du hast über die Aufklärung auch schon ein bisschen gesprochen und Männer sind ja auch tendenziell eher ein bisschen wehleidig. Und in meinem persönlichen Umfeld von einigen Jungs, die es haben machen lassen, haben manche gar nichts gespürt in Sachen Schmerzen. Andere haben gesagt, das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte. Wie schlimm kann es denn werden und
so
wie realistisch ist das?
Ja, so ist
das. Das kann so werden, ja?
Ja, der eine, der eine ist halt so wehleidig, ne? Der sagt, Katastrophe mache ich nie wieder. Ja, ein Musiker hatte ich mal. Saxophonist, es war eine Katastrophe, ich mache das nie wieder. Der sieht zwar super aus jetzt, aber der war traurig, dass es halt, er hat das ganz schlimm empfunden. Ne? Aber das ist von 1000 einer. Ne? Ansonsten haben wir natürlich, da kriegst du eine Beruhigungstablette, da bist du schon mal so ein bisschen am Schlafwandeln, so Dämmerschlaf. Merkst du auch die Pixel von den Spritzen gar nicht so. Also bei uns geht es relativ professionell. Wenn da natürlich einer rumwurschtelt und dir so einen dicken, rostigen Kanüle da in den Kopf haut, also übertrieben gesagt, ne, oder ein bisschen unsensibel vorgeht, kann das auch subjektiv schlimmer empfunden werden. Ne? Aber guck mal, die meisten Männer, da hätten wir nicht 30 Jahre jeden Tag eine OP hier, wenn das nicht zu ertragen wäre.
Ich fange mir auch langsam an, Gedanken zu machen. Und du hast gesagt, ich sehe jünger aus, wenn ich also die dunkleren Haare nach vorne mache. Wie ist es, wenn jetzt
so viel dunkel sind die nicht. Täusch dich. Du hast die ja noch nie gesehen, nein.
Stimmt. Erzählst dir was so.
Erst kriegt ihr der Phil, jetzt krieg ich's ab.
Ja, ist so. Aber, ja, das ist eben so, die Männer, das ist so das Typische bei den Männern. Die machen sich so Gedanken umsonst um irgendwelche Dinge, die am Ende gar nicht eintreten. Ne? Aber ja, was wäre, wenn und so. Und, aber dafür ist ja die Beratung, das Gespräch da, das wird bei uns nur von Ärzten durchgeführt. Ne? Und da könnt ihr das schon genau erklären.
Und jetzt nochmal, zum Beispiel, wenn ich Locken habe. Ich hätte jetzt vorne Locken und dort, wo die Haare
sind
entnommen
auch,
werden
später auch Locken.
Also die kommen hier vorne, auch wenn da hinten jetzt keine wären. Oder müssen
das gibt es nicht, dass da hinten keine sind. Das wächst immer, es wächst immer dann so in der gleichen Struktur.
Gibt es eigentlich eine Garantie dafür, dass an der Stelle, wo du die Haare entnimmst, dass die da auch entsprechend wieder nachwachsen? Oder was?
Nee, eine Haarverpflanzung ist Umverteilung. Die wachsen überhaupt nicht mehr nach.
Die wachsen gar also nie
also
wieder.
Also je mehr das heißt, ich die Haare aus dem Hinterkopf rausnehme, desto dünner wird es da hinten.
Okay, aber deswegen macht man es an den Stellen, wo man es dann entsprechend auch nicht so sieht. Aber
naja, du kannst aus dem Haarkranz, also das ist quasi das, was am Ende immer noch stehen bleibt. Ja. Selbst wenn der Mann eine riesen Glatze hat, hat er ja den sogenannten Haarkranz. Also hinten und seitlich so Resthaare, ne? Mhm. Und der bleibt stehen, weil der gehört zur Körperbehaarung und die Haare fallen im Prinzip niemals aus. Deswegen kann man die verpflanzen, ne? Und aus diesem Bereich kann man über die Hälfte aller Haare rausnehmen und umverteilen, bevor das optisch überhaupt auffällt. Also das ist der Vorteil, ne? Aber Haarvermehrung gibt's nicht.
Was hältst du eigentlich von Haarwassern und irgendwelchen Mittelchen, medizinischen Präparaten?
Also das ist eine tolle Geschichte. Wenn du ein Haarwasser draufschmierst, 20 Jahre, hilfst du dem Hersteller. Und das finde ich total gut. Ob es dir hilft, das kannst du selber entscheiden. Ja. Wenn es geholfen hätte, wäre es ja dann nicht zu mir gekommen. Ja, ne?
Ist was Wahres dran.
Aber ehrlich, es ist doch so, wenn wirklich die ersten Haare ausfallen, läufst du doch nicht gleich zu einem Chirurgen und lässt dich operieren. Da hat man doch einen gewissen Respekt und Angst auch. Ne? Also es ist auch völlig normal und menschlich, dass man als erstes mal so andere Dinge probiert. Weißbier, Weizenbier draufschmieren, Kopfpackung machen.
Bier ist gut für die Haare.
Eigelb,
ne? Lernt man.
Eigelb,
ja,
ne? Da
genau.
ist B-Vitamine drin, genau. Das ist immer gut für die Haare.
Genau.
Oder auch Haarwasser.
Dann
das
diese ganzen Shampoos, ne? Die es auch
Shampoos,
gibt.
Also
habe ich auch schon hunderte gekauft in meinem
ja,
Leben.
Naja, ist doch in Ordnung, ist ja nicht schlimm.
Koffein.
Und in dieser Phase denkst du halt dann drüber nach, ja, was mache ich, wenn ich jetzt ein bisschen Stärkeres, weil es hat noch nichts gebracht. Und dann kommst du zu diesen stärkeren Mitteln, die dann am Ende aber nur noch ein Arzt verschreiben
die
darf.
Die führen alle zu dir am Ende.
Die haben natürlich Hautärzte haben ja auch Haarsprechstunde oder so, ne? Ja. Die dann am Ende natürlich, wenn sie wirken sollen, auch Nebenwirkungen haben. Also wo keine Nebenwirkung, da auch keine Wirkung. Ne? Und alle freiverkäuflichen Dinge stärken das Haar, können das kräftigen, können das vielleicht ein bisschen bewahren vom Ausfallen, ne? Aber können jetzt nicht Haare wieder neu sprießen lassen. Ne?
Du bist Facharzt für Chirurgie, also was Solides. Und irgendwann bist du auf die Idee gekommen, relativ schnell eigentlich als junger Arzt, ich mache Haartransplantationen.
Ja.
Man unterhält sich ja auch mit seinen Kommilitonen oder mit seinen Kollegen und ich finde die Idee, ich mache jetzt Haartransplantation, ist zumindest exotisch und nicht so gängig. Was hat dich auf diese
natürlich.
Idee gebracht? Und was haben die Kollegen dazu gesagt, dass du jetzt gesagt hast als Chirurg, ich mache jetzt mal auf Haare?
Ich war ganz normaler Chirurg im Krankenhaus. Da war ich Oberarzt, habe in so Grund- und Regelversorgung, wie man sagt, alles Mögliche operiert. Und dann wurde das Krankenhaus, das war im Bergischen Land hier, nicht weit von hier, zugemacht. Also Krankenhausbedarfsplanung sagte, ihr müsst schließen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also dann dreht Satz 1 noch eine Arztserie in dem Haus. Und du dachtest, so lange willst du nicht warten, willst du kein Schauspieler werden. Und dann habe ich mich umgeschaut und da hatte ich überhaupt noch keine Idee mit Haarverpflanzung. Aber da suchte ein Institut hier in Düsseldorf jemanden, wo gesagt wurde, du kannst dich hier bei uns qualifizieren, vielleicht zum Plastikchirurgen noch. Und kannst hier in einem guten Team Haare transplantieren. Und da bin ich hierher gekommen. Und dann sagten die, ja Mensch, unser plastischer Chirurg, der will lieber nur Busen und Nasen operieren, der hat mit Haaren nicht so viel Lust. Der zeigt dir das, wie das geht und dann machst du das. Und da bin ich dazu gekommen, da war ich aber auch unsicher. Und da habe ich gedacht, ja, mache ich das jetzt wirklich? Im Krankenhaus, alle Ärzte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch unseriös. Was, das ist doch unsicher. Das war, wie gesagt, in den 90ern. Ne?
Ja.
Und pass auf, was du da machst, dass das mal nicht schief geht. Ne?
Wann fing das denn an?
Zehn Jahre später, ne, kamen die gleichen Ärzte und haben gesagt, Mensch, kannst du uns nicht zeigen, wie das geht?
Ja, ja, genau.
Oder wir fangen die Haare langsam aus. Kannst du mir helfen?
Das wäre meine Frage gewesen. Wann fing das an, dass das ein wirklicher Trend wurde und dass es auch langsam gesellschaftlich akzeptiert wurde und dass man das nicht still und heimlich und man trägt erst mal fünf Jahre noch eine Mütze drüber?
Naja, das ging mit den 2000ern los, ne? Und zwar, wie immer natürlich, Vorreiter sind die Trainer, die Fußballer, die Sportler. Mhm. Ne? Da kam der Rooney als erster, dann kam unser Jürgen Klopp.
Ja.
Dazu, der dann auch in einem Bruchteil von einer Zehntelsekunde, als ein Journalist oder Journalistin ihn fragte, haben Sie da was gemacht? Da hat er noch, der ist ja Medienprofi, hat er überlegt, sage ich nein oder ja? Ne? Und dann hat er gedacht, es bringt nichts. Die bohren so lange nach, bis sie es rausgekriegt haben. Und dann hat er gedacht, ja, sieht doch gut aus. Und hat sich also sofort geoutet. Ne? Und dann ging der ran los. Ne? Dann haben die Männer natürlich gesagt, ja, wenn die das können, warum soll ich das nicht auch machen?
Man hat ja im ästhetischen Bereich eigentlich den Wunsch, dass es möglichst ja, dem Schönheitsideal entspricht, aber doch nicht zu erkennen ist, dass man was gemacht hat. Wie ist das bei den Haaren? Erkennt man das, dass das jetzt, oder erkennt man als Fachmann, Mensch, der hat da eine Transplantation hinter sich, oder der hat Naturhaar, oder ist das nicht zu erkennen?
Wenn es extrem gut gemacht ist, erkennt man nichts. Ich erkenne 95%, gucke mir aber die Haaransätze jeden Tag an, ne? Ein Laie. Wo ich 95% erkenne, erkennt ein Laie vielleicht 60-70%. Ne? Und deswegen kommen so viele Patienten zu uns, weil wir halt ziemlich gut die Haaransätze hinkriegen. Da gibt es ein paar Tricks, die kann man im Ausland nicht so realisieren, weil die einfach nicht die technischen Möglichkeiten haben. Einfache Instrumente, billiger alles. Und da kann man nicht so eine Hightech-Medizin auffahren. Denn sonst würde es auch wieder ein bisschen teurer werden, ne? Und da erkennt man, und das ist das Erste, was die Männer hier bei mir sagen, ich möchte aber keinen türkischen Haaransatz, ich will natürlich aussehen. Ne? Und da sage ich, na, deswegen sind sie doch hier.
Ja,
ne?
Ja.
Also diese, naja, fast, man sieht es mal manchmal in der Werbung bei Instagram, wenn so mit dem Laser sogar die Haarlinie anprojiziert wird. Ne? Und wenn die dann auf diese Projektionslinie die Haare Stück für Stück sitzen, hast du da so eine Reihe. Das sieht doch jeder Mensch. Und türkischer Haaransatz ist halt, wenn es viel zu tief auch ist, weil, kann ich verstehen, die Asiaten haben natürlich ein bisschen tieferen Haaransatz und da denken die Türken, das können wir bei den Nordeuropäern, bei den Deutschen auch so machen. Wir bleiben aber Deutsche und haben auch ethnisch gesehen ein ganz anderes Gesicht, andere Kopfform und so weiter. Mhm. Und da haben sie noch ein bisschen Probleme. Das hinzukriegen.
Hast du eigentlich solche Momente, wo du wie so eine Berufskrankheit durch die Straßen läufst und guckst dir Leute an und denkst dir, ach guck mal, der war in der Türkei, bei dem könnte ich was machen? Also
nee, könnte ich was machen nicht. Also das entscheiden die Leute selber. Ja. Ne? Aber du hast den Blick.
Ja.
Ne? Und auch meine Familie oder die arbeiten ja bei mir mit in der Praxis. Mhm. Ne? Da wird dann schon diskutiert, guck mal hier, war wieder einer Türkei oder so. Oder wer hat das denn? Wer könnte das denn gemacht haben? Ne? Früher, als es noch nicht so verbreitet war, konnte ich sogar sagen, bei welchem Arzt die waren.
Das ist inzwischen wahrscheinlich, inzwischen geht das nicht mehr. Ne?
Die Handschrift des Arztes erkannt habe. Jetzt nicht immer, aber so in 80-90% der Fälle. Ne? Jetzt geht das nicht mehr.
Gibt es denn auch Modeerscheinungen? Also ich kann mich erinnern, Bruce Willis war als Schauspieler mit einer Glatze unterwegs und die Glatze sah richtig gut aus. Und
ja,
viele, viele Männer haben dann eigentlich richtig das forciert, wenn Haare ausgefallen sind, haben sie nicht versucht, das zu touchieren, sondern sie haben dann versucht, eigentlich die Resthaare auch zu rasieren, um mit einer schönen Glatze durch die Gegend zu laufen. Das war Trend. Ändert sich da auch immer mal was? Bekommst du das hier mit?
Ja, du musst das wollen. Ne? Also es sitzen viele Männer hier, da sage ich, sie haben ein Pep Guardiola-Gesicht. Perfekt. Sie können sich die Haare abschneiden, das sieht super aus. Mhm. Nee, das will ich aber nicht. Will trotzdem eine Haarverpflanzung. Ja, was soll ich da machen?
Mhm.
Also, das Wissen, was möglich wäre, und der Glaube des Patienten selber, wie er aussehen möchte, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Und wenn die halt die Haare wünschen, dann kann man die nicht zu einer Glatze überreden, die Männer. Ne?
Kann man
aber
eigentlich
früher gab es den Trend, und den gibt es auch heute noch, aber eben nicht so stark. Ne? Weil viele sagen, Haar ist halt doch männlich, Schmuck.
Ja.
Es gibt ja auch Männer mit, apropos männlich, mit einem sehr schwachen Bartwuchs. Könnte man auch umgekehrt, und ist das schon passiert, sich ein Barthaar, also Barthaare einpflanzen lassen oder Brusthaare oder was auch immer ich will, um meine Männlichkeit zu unterstreichen?
Gibt's auch. War auch ein Trend in den letzten Jahren. Ist in der Türkei noch ein Trend, glaube ich. Ist aber zum Glück hier in Deutschland nicht mehr so
Bart stark. Oder Brust?
Nee, dass man Kopfhaare in den Bartbereich setzt.
In den Bart? Ah, okay.
Ne? Also wenn die dann halt so einen muslimisch angehauchten Bart haben möchten. Also so richtig.
Hast du das schon gemacht?
Bart, ja, auch? Haben wir auch gemacht. Aber machen wir vielleicht 1 bis 3 OPs im Jahr. Ne? Und auch nicht einen ganzen Vollbart, sondern das ist eine Riesenfläche. Das schaffst du nicht mit einmal. Ne? Da musst du auch sicherlich noch eine zweite Verdichtung machen. Aber so kleine Ausbesserungen, also zum Beispiel, wenn Männer so eine Oberlippenoperation hatten bei einer, da kommen wir wieder auf das Thema, wenn eine Krankheit vorlag, ne? Bei einer Lippenkiefer-Gaumenspalte, und die haben da oben eine Narbe und sagen, ich möchte aber da, dass der Oberlippenbart schön durchgehend ist und man die Narbe nicht mehr sieht, dann setzen wir da auch Haare.
Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart.
Das, sehr schön gesagt.
Das Brusthaar-Toupet von Dieter Thomas Kuhn hast du aber nicht zufällig gemacht.
Nee, Brusthaare extrem selten, geht auch zu machen. Ja, ne? Die müssen halt entsprechend auch kurz geschnitten und kurz gehalten werden. Ne? Und ich habe auch schon in Zeiten, als Schamhaare noch en vogue waren bei Frauen, die da schlecht behaart waren, Schamhaarregionen.
Ach, das ist ja verrückt.
Transplantiert, die sich dann eben auch sogar einen Lockenwickler reingemacht haben, dass die Haare ein bisschen kraus geworden sind. Ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Das stimmt. Jetzt haben wir auch gesprochen über die Unterschiede, sowohl preislich als auch von der qualitativen Ablauf her. Wenn ich anfange, mich dafür zu interessieren, und das denken wirklich gerade auch in meinem privaten Umfeld viele drüber nach, was wären für dich so erste Alarmsignale? Also wo muss man aufpassen bei Lockangeboten? Woran erkenne ich das, wo ich den Impuls haben müsste, da muss ich jetzt vorsichtig sein bei dem, was mir da angeboten wird?
Naja, das sind halt, wenn so tolle Namen durchs Internet kursieren, ne? Ohne dass ein Arzt dahinter steht. Irgendwelche Kliniknamen, ne? Also Hair Life oder Living Hair oder irgend sowas, ne? Und man googelt das und dann stehen halt nur unsere Spezialisten, unsere Ärzte, aber es sind keine Namen da, ne? Da weiß man nicht, was wirklich mit einem passiert. Also es sollte dann schon auf der Seite der Name des behandelnden Arztes genannt werden. Ne? Und der muss halt googelbar sein, und der sollte auch Mitglied in Haarchirurgischen Verbänden sein. Also wir in Deutschland haben Verband Deutscher Haarchirurgen, sind einige Ärzte drin, die Haarverpflanzung machen. Und für die können wir natürlich auch einen gewissen Garantie geben, dass das gut geht. Ja, und international ist es die ISHRS, das ist die International Society Hair Restoration Surgery.org. Und wer da Mitglied ist, ist auch geschult, besucht Kongresse und hat sich weitergebildet und kann über gute Instrumente verfügen. Ne? Und da sind natürlich auch türkische Ärzte dabei, die das dann auch in der Türkei vernünftig sicherlich machen. Ne?
Also immer gucken, wer steht dahinter. Ne?
Ja, man muss gucken, wer steht dahinter. Naja, und Lockangebote, wenn dann steht Sonderpreis, da würde ich sehr vorsichtig sein.
Ich glaube, Frank, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, was du gerade gesagt hast, war ganz, wenn ich muss mal genau hinhören, Türkei ist nicht schlecht, weil es in der Türkei ist,
Nein. Sondern
wie es gemacht ist, darauf kommt es an. Und wenn da vernünftige Ärzte dahinter stehen, ist dagegen gar nichts zu sagen. Ja?
Also ich bin seinerzeit, wann war das, in den 90er Jahren, glaube ich, ein paar Mal in die Türkei geflogen, ne? Weil ich da eine Klinik oder eine Klinikbetreiberin kannte, die einen deutschen Unternehmer geheiratet hat. Ne? Und der war bei der Metro und bei der Quelle früher, ne? Gab es die noch. Ne? Und er sagte, wir machen jetzt hier ein Medizinbusiness in der Türkei. Und da gab es noch keine Haarverpflanzung. Ne? Und da bin ich hin und habe den paar Mal hingeflogen, immer eine Woche, und habe denen die Haarverpflanzung gelernt. Und dann haben sich die Methoden verbessert und letztendlich haben die Türken dann richtig Gas gegeben, werbemäßig, ne, die Klaviatur rauf und runter gespielt. Und dann ist das natürlich, weil die türkischen Männer noch viel mehr eitler sind als die Deutschen, ne, und natürlich Haare ganz wichtig sind, da ist das da explodiert.
Wenn du mit Patienten redest, auch nach der OP, gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar, die zumindest am Anfang vielleicht sagen, Mensch, war das wirklich richtig, dass ich das gemacht habe? Und ist es dann eher der Schmerz, den sie hatten, der sie zweifeln lässt, das Erscheinungsbild, was ja doch ganz anders ist als ohne Haare? Oder ist es vielleicht was ganz anderes, die Kosten, was auch immer, was sie dann hinterher so ein bisschen mit Fragezeichen zurücklässt?
Das erleben wir hier kaum. Mhm. Weil wir die Patienten so gut selektieren, das spüren wir ja schon im Eingangsgespräch. Vielleicht von 1000 oder von 500 kommt da einer mal vor, der sagt, hätte ich mal lieber nicht gemacht. Aber das Schöne bei den heutigen modernen Methoden ist ja, selbst wenn du das machst, du hast keine sichtbaren Narben. Gut, du hast ein paar Haare auf eine andere Stelle verteilt, die sind aber jetzt nicht irgendwie büschelig oder sichtbar, wenn wir das gut gemacht haben. Und abrasieren kannst du dir die immer wieder. Ne? Mhm. Also kannst du immer wieder eine Glatze schneiden. Früher war das anders, da hat man auch Hautstreifen entfernt und geschnitten und hatte dann eine Narbe. Und die Narbe sieht man dann natürlich. Ne? Und die Patienten, denen geht es heute nicht so gut, weil die sagen, war eine gute Geschichte früher, aber wenn ich mir jetzt eine Glatze machen wollte, sieht man eben hinten die Narbe. Ne? Und dann fragen alle, was hast du denn da für eine Narbe?
Ich kenne im Bekanntenkreis Frauen, zwei, ja, also ich kenne mehr als zwei Frauen, zwei, die dieses Thema haben.
Kann ich bestätigen.
Ja, die haben gesagt, Mensch, ich bin mit meinem Haaransatz nicht so richtig zufrieden. Der ist mir zu hoch. Hm. Kommt sowas öfter vor? Dass es
ist
da
der also häufigste Eingriff bei Frauen.
Und ist das
kompliziert? Ja, klar, die kriegen, aber Frauen haben natürlich auch Geheimratsecken, die sie mit Wechseljahren und so weiter, mit Hormonumstellungen dann bekommen. Ne? Und dann geht auch die Haarlinie ein bisschen nach hinten, die Geheimratsecken werden größer. Ne? Da können die auch machen, was sie wollen, das Haar kommt nicht mehr zurück. Oder die hatten Facelift, da wird der Haaransatz auch vielleicht verschoben. Ne? Und den kann man sehr gut helfen.
Und was kostet sowas? Weil da gibt's
das
ja
kostet
so eine
auch 8.000 bis 10.000, okay, je nach
also
Umfang.
Also liegen wir auch so in dem Bereich wie bei Phil. Ich habe jetzt gedacht, Phil wäre eine größere Sache, wäre ein Großprojekt.
Aber auch so in der...
Unglaublich heute.
Nee, kostet so um den Dreh rum. Weil okay. Ich bin ja den ganzen Tag mit einem riesen Team damit beschäftigt. Ne? Und das ist im Prinzip immer auch wieder der gleichbleibende Preis. Mhm. Also auch wenn jetzt jemand weniger Haare bekäme, der zahlt jetzt nicht ganz so viel, aber das ist so der Tagessatz, der... Ja. Erforderlich ist in Deutschland für Miete, Team und so weiter. Verbrauchsmaterialien ist halt so.
Die muss man auch immer selbst bezahlen, ne?
Das ja, auch, ja, genau. Also, ich hatte mal einen Patienten, der hat gesagt: die Rechnung gebe ich in die Krankenkasse, wird bezahlt. Der war Vorstand bei einer Krankenkasse. Aber der Rest hat bis jetzt noch nichts von der Krankenkasse zurückgekriegt.
Ja, wobei das ja schon auch, ich meine, mit vermindertem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, sowas, das hat ja auch, das strahlt ja auch wiederum ab auf die Gesundheit, ne? Und auch auf die psychische Gesundheit. Deswegen die Frage, zahlt die Krankenkasse zumindest einen Teil davon? Ist ja eigentlich
nein,
gar nicht
nein,
so.
Nein. Also die würde was bezahlen, da musst du aber zum Psychiater gehen, der muss dir bescheinigen, dass du dich morgen aus dem Fenster stürzt, wenn du keine Haare kriegst. Also muss ein akuter, extremer Notfall da sein, dann würde die Kasse das übernehmen. Ah.
Und das ist jetzt ja schon eine ganze Stange Geld, die muss man erstmal haben. Wenn Menschen sich überlegen, gibt es denn auch sowas wie nicht-chirurgische Alternativen zu dieser ganzen Geschichte? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, Tabletten, die musst du aber lebenslang nehmen. Da kostet auch jeden Tag diese Tablette 1 Euro. Alles, was mit Gel oder Shampoos oder so, das ist noch teurer. Oder irgendwelche Lösungen, die man drauf macht.
Auf Strecke zumindest.
Aber auf einer Kahlfläche kriegst du da keine Haare von.
Und gibt es Wechsler, die also ein Toupet oder irgendeine Toupet-Form?
Ja, gibt es auch.
Und dann sagen, hier, jetzt mache ich doch die Haartransplantation.
Ja, also das war früher vor allen Dingen noch mehr spürbar. Vor allen Dingen dann ältere Männer, so mit 50, 60. Ne? Die halt sagen, ich habe jetzt 20 Jahre in meinem Berufsleben Toupet getragen, in der Bank. Krawatte, früher war das ja so, Anzug, Toupet, ne? Und jetzt bin ich es leid, jetzt bin ich Rentner, jetzt möchte ich das endlich weggeben und möchte mich normal bewegen, nicht immer auf die Haare aufpassen müssen. Die machen das dann ab und lassen sich dann Haare entsprechend reinpflanzen. Da gab es etliche. Ne? Dann Dann habe ich denen gesagt, ja Leute, aber so dicht, wie es mit dem Toupet aussah, wird es bei mir nicht. Nee, ist egal. Hauptsache meine eigenen Haare.
Man hat ja, wenn man ein Toupet aufhat, ich habe ab und zu mal das von meiner Oma geklaut als Kind, habe das aufgesetzt. Und das, ja, war,
das
immer,
war aber lange her.
Die das heutigen, war relativ warm. Also das, ja, heißt, die das heutigen war wie ein Hut.
Sind, das kannst du gar nicht vergleichen. Die sind so dünn gewebt und so gut gemacht. Also das ist wirklich okay. Also
ist nicht mehr so, dass man Fremdkörpergefühl hat.
Ich habe da nichts dagegen. Sieht super aus. Machen auch viele junge Männer, die jetzt Angst vor einer Operation haben und sagen, erstmal Toupet. Ne? Kann ich auch nachvollziehen. Aber die sind eben, die müssen dann ihre anderen Haare alle kahl rasieren. Alle paar Wochen. Mhm. Denn die wachsen ja, ne, gerade wie bei dir jetzt. Du hast ja relativ viele Resthaare noch. Also wollen wir nicht.
Auch das ist übrigens ein Learning des Tages, Dirk. Ne? Ja.
Jetzt müssten wir dir die Resthaare da oben alles wegrasieren, das Toupet draufkleben.
Ja.
Ja, solltest du aber mal drüber nachdenken.
Dann wachsen die Haare von unten wieder nach. Die drücken dann am, muss das wieder abgenommen werden, wieder rasiert werden, wieder neu draufgeklebt werden, sodass du alle auf 2 bis 4 Wochen da halt Pflegeaufwand hast. Aber das geht natürlich. Ja. Und die jungen Männer, die das machen und am Anfang auch sehr glücklich sind, aber werden irgendwann damit aufhören.
Also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre ein Toupet überhaupt keine Alternative.
Aber
also,
du hast ja schon früh angefangen und es deiner Oma geklaut.
Ja, damals, ne? Damals war ja auch noch spielerisch da. Jetzt wird es ja, ernst, ja, langsam bei genau. Ihm.
Nee, für mich wäre es auch gar nichts.
Nee, also absolut, ne? Nicht.
Also wenn du jetzt wirklich noch eine junge Freundin hättest, würdest du garantiert nächste Woche zur OP zu mir kommen. Ne, dann hast du halt sofort den Leidensdruck, ne, und den Leistungsdruck.
Na gut, das ist ja unrealistisch.
Weil du sagst, die läuft mir weg, wenn ich nicht wieder voll Haare habe.
Ist die Frage, wie rum ich anfange, mit den Haaren oder mit der Freundin?
Das ja, das kann man dir überlassen.
Wenn ich mich für eine OP entscheide, kann ich hinterher sofort wieder alles machen? Also kann ich beispielsweise, ja, am Tag danach, ich kann arbeiten gehen.
Homeoffice? Also schwere Arbeiten im Stahlwerk oder so, da würde ich jetzt mal 1-2 Wochen Pause machen. Ne?
Sport treiben?
Sport nach 5 Tagen, Olympische Spiele nach 3 Wochen.
Mhm. Okay, das geht ja eigentlich, dann kann man das ja, auch kurz das vorher geht. Machen.
Also,
ja.
Letztens habe ich in der Schweiz einen behandelt, der war Taucher, Tauchsport. Da ruft er mich nach einer Woche schon aus der Karibik an und sagt, kann ich jetzt schon wieder einen Tauchgang machen? Ich sage, Moment mal, also das ist frisch operiert, das ist ein bisschen übertrieben. Im Salzwasser, das ist ja aggressiv, eine Woche nach der OP gleich eine Stunde tauchen, würde ich mal nicht empfehlen.
Ist aber ein Zeichen dafür, dass er sich gut gefühlt hat, sonst würde er gar nicht daran denken. Ne? Also es ist jetzt kein schlechtes Zeichen.
Ja, letztens hatte ich einen Profi-Radsportler, der trainiert auch in der Schweiz, hat eine eigene Druckkammer, trainiert immer mit seinem Fahrrad auf 3000 Meter Höhe. Dem habe ich auch, den haben sie furchtbar Narben zugefügt. Eine Nichtärztin leider, die in der Schweiz da auch Haarverpflanzung durchführt. Und der hat mich aber dann gefunden nach ein paar Jahren und den habe ich schon zum zweiten Mal operiert. Und der ist natürlich auch sofort nach 5-6 Tagen macht er wieder Sport. Die kriegst du nicht ruhig gestellt, ne? Und trotzdem wachsen die Haare. Ist doch klar.
Gibt es irgendeine Form von Folgemedikation? Also muss ich irgendwas einnehmen, jetzt mal abgesehen von dem, was ich rund um die Behandlung ohnehin von dir bekommen würde?
Nein, wir geben ein paar Schmerztabletten mit und eine Schlaftablette. Empfehlen auch ein Shampoo, was wir auch mitgeben für die ersten Tage. Und dann kannst du wieder alles mit deinem Kopf und mit deinen Haaren machen, was du gern möchtest. Du kannst sie färben, du kannst eine Dauerwelle machen, du kannst sie kurz schneiden, du kannst sie lang schneiden. Also alles ist möglich. Das ist ja das Schöne. Du hast keinerlei Einschränkungen. Und Tabletten musst du auch nicht nehmen gegen Haarwuchs, weil unsere Haare wachsen. Ne? Das machen die, die noch unsicher sind und nicht wissen, funktioniert es denn auch, was ich da mache mit dem armen Patienten. Die geben dann noch ein paar Haartabletten mit dazu, aber das braucht man nicht. Wenn man von der Methode überzeugt ist und die richtig macht, dann funktioniert das.
So, lieber Frank, ich denke, wir haben richtig viel gelernt hier, viel gehört über Haartransplantation und bei mir sind eigentlich 3 Dinge hängen geblieben. Ja. Punkt 1, man muss es wollen. Man muss einfach sagen, das ist für mich eine Lösung, ich will die. Zweitens, Haarverpflanzung ist Umverteilung. Das heißt, ich muss irgendwo Haare haben, die ich auch umverteilen und verpflanzen kann. Und drittens, und das hat mich überzeugt, mit einem schönen Haaransatz bekommst du gute Laune.
So ist es. Also, hast du alles richtig gelernt. Dirk. Wunderbar.
Haarscharf analysiert das Ganze. Aber auch du, lieber Frank, kommst hier nicht raus bei den Halbzeitlegenden ohne die absolute Lieblingskategorie. Eingeleitet und eingeläutet, wie immer, vom Lieblingsinstrument von unserem lieben Dirk, und zwar vom Jagdhorn. Musik. Und genau das, Frank, symbolisiert das Legendenmotto. Was möchtest du den Menschen da draußen, ob es mit Haar oder unabhängig vom Haar zu tun hat, was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
Also Leute, das beste Mittel gegen Haarausfall ist die Glatze.
Also Frank, das ist beeindruckend, was wir heute wieder gelernt haben von Halbzeitlegenden. Für Halbzeitlegenden, hier bei den Halbzeitlegenden, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Gerne gemacht. Es war uns ein großes Vergnügen. Wir nehmen wirklich viel mit und ganz sicher auch viele Menschen da draußen. Ihr könnt uns natürlich weiterhin folgen in den sozialen Netzwerken. Wir sind bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn. Wir haben einen WhatsApp-Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und ansonsten, lieber Dirk, sehen wir uns mit genauso vollem Haar hoffentlich schon nächste Woche wieder, oder?
Ja, und auch nächste Woche wird es wieder legendär. Halbzeit legendär.
Vielen Dank, lieber Frank. Es war uns ein großes Vergnügen.
Mich auch. Danke.
Danke. Danke. Ciao. Euch.